Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Willkommen zurück. Heute sprechen wir mit Dr. Laura Negle von der Uni Vechta über das Thema Altern und Arbeit. Und weil wir uns gut kennen, sagen wir auch du zueinander. Und deswegen möchte ich dich, liebe Laura, herzlich begrüßen. Hallo.
Hallo.
Laura, du bist als Gerontologin an der Universität Vechta beschäftigt, im Institut für Gerontologie, und du bist da als Postdoc angestellt. Das heißt, du hast das, was einige vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch vor sich haben, nämlich die Promotion schon hinter dir, und bist dort für verschiedene Projekte mitverantwortlich, die sich allesamt um das Thema Altern und Arbeit drehen. Und was du da so inhaltlich machst, das wirst du uns ja gleich noch erzählen. Vielleicht vorweg noch eine Sache. Ganz interessant fand ich ja deinen Werdegang. Du bist ja eigentlich gar keine, wenn man so will, klassische Gerontologin, sondern du hast ja eigentlich was ganz anderes studiert, nämlich Soziologie und Medienwissenschaften und dann nochmal Soziologie mit Schwerpunkt European Studies, wenn ich mich richtig informiert habe. Da musst du gleich mal was zu sagen, warum genau das und wie man darüber dann zur Gerontologie kommt.
Das ist tatsächlich so. Also ich habe auch eigentlich sogar angefangen zu studieren mit dem festen Willen, nichts mit Älteren zu machen, sondern es war eher sozusagen geplant, Soziologie und so aus dem Kontext von so Familienentwicklung oder Familiengründung, da habe ich tatsächlich meine Masterarbeit zugeschrieben, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Und was dann sich aber immer so ein bisschen weiter rauskristallisiert hat oder für mich war halt die Tatsache, dass irgendwie so viel in unserem Leben oder was wir sozusagen uns Menschen täglich irgendwie bedingt, dass das ja mit dem Arbeitsmarkt nicht nur zusammenhängt, weil wir da wahnsinnig viel Zeit drin verbringen, sondern auch, weil das ja unseren Lebenslauf ernsthaft und ziemlich stark strukturiert. Und wenn man dann anfängt, so in den Bereich Arbeitsmarkt zu gehen und Strukturierung von Lebensverläufen durch Arbeitsmarkt, dann endet man irgendwann so ein bisschen sozusagen natürlich bei den älteren Beschäftigten, würde ich sagen, weil man natürlich aus diesen Biografien und diesen Erwerbsbiografien halt auch so wahnsinnig viel ablesen kann über die Leben, die diese Menschen geführt haben und auch, oder führen. Ich meine, sind ja nicht alle schon zu Ende, die Leben, aber zum Beispiel fand ich es immer auch spannend zu überlegen, okay, wenn ich mir jetzt einen Beschäftigten angucke, der irgendwie 55 plus ist und der geht einer bestimmten Tätigkeit nach, einem bestimmten Job nach, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass all die ganzen Jahrzehnte davor irgendwie auch dazu geführt haben, dass er schlussendlich er oder sie in diesem Job gelandet ist. Und deswegen und diese langfristige Perspektive und diese Idee, dass sich irgendwie bei der Analyse von älteren und älteren Beschäftigten tatsächlich auch ganz viel über deren vorheriges, zukünftiges Leben vielleicht auch erfahren kann. Das hat mich so ein bisschen gereizt und deswegen bin ich dann irgendwann, habe ich mich ergeben und bin dem Ruf nachgegangen und dann doch in der Gerontologie gelandet sozusagen.
Bevor wir jetzt auf das Thema Arbeit und Alter schwerpunktmäßig zu sprechen kommen, vielleicht nochmal eine ganz kleine Fokusverschiebung. Wir fragen alle unsere Gäste zu Beginn, wo würdest du dich denn heute an deinem Arbeitsplatz, wenn wir dich dort auffinden würden, aufhalten? Und wie sieht so ein Arbeitstag von dir eigentlich typischerweise aus?
Ja, also heute würdet ihr mich tatsächlich in meinem Wohnzimmer in Bremen antreffen, weil wegen der Pandemie natürlich auch die Universität Vechta seit anderthalb Jahren mehr oder weniger vollständig im Lockdown ist. Das heißt, mein Arbeitsplatz ist quasi eigentlich mein Wohnzimmer aktuell. Und ja, mein Arbeitstag, es kommt immer so ein bisschen drauf an, natürlich, in welchem Teil des Semesters wir uns bewegen. Ich glaube, heute mein Arbeitstag war ein bisschen untypisch, weil ich glaube, heute hatte ich drei verschiedene Meetings mit Kolleginnen und Kollegen zu neuen Papern und Forschungsideen. Also das, was uns ja eigentlich aus der Forschung immer stark rumtreibt. Aber ich glaube, das war quasi ein Luxustag. Ansonsten mache ich halt viel, alles Mögliche organisatorisch am Lehrstuhl natürlich. Wir haben ja bei uns in Vechta auch einen Studiengang, Bachelor und Master Gerontologie, wo ich natürlich als Lehrende auch auftauche und dort alle Belange der Studierenden sozusagen mitbetreue. Und genau, heute Nachmittag habe ich zum Beispiel noch die Sitzung für die kommende Woche zum Thema soziale Netzwerke im Alter vorbereitet. Also das ist so ein bisschen mein Tag heute gewesen. Erst Forschung, dann Lehre. Und jetzt bei euch.
Das klingt eigentlich nach einer sehr guten Mischung.
Jetzt möchte ich mal ein bisschen neugierig sein. Meinst du, du darfst uns schon ein bisschen was verraten, wenn ihr euch heute besprochen habt, worum es so in einem oder mehreren Projekten geht? Oder ist das noch top secret?
Ja, also wir haben tatsächlich drei Papiere, die irgendwann erscheinen sollen, die ganz unterschiedlichen Stadien sind. Also das erste war tatsächlich, da wollen wir untersuchen, wie so ein bisschen Leute sich ihre Partnerinnen und Partner aussuchen. Also Heiratsentscheidung ist etwas außerhalb von dem, was ich sonst mache, aber Das war heute das erste Treffen, da haben wir einfach nur Ideen ausgetauscht und überlegt, so hey, wie könnte man das denn angehen und finden wir das eigentlich alles spannend, mit ein paar Kollegen auch aus dem europäischen Ausland. Und beim zweiten ist es tatsächlich ein Forschungspapier, was bei uns an einem Projekt läuft, was wir an der Uni gerade haben, was sehr, sehr stark wieder in den Bereich ältere Beschäftigte geht, wo wir uns eben versuchen anzugucken, wie unterscheiden sich denn eigentlich das Renteneintrittsverhalten zwischen Männern und Frauen, wenn man berücksichtigt sowas wie Familiengründung und Partnerschaft haben, Partnerschaft nicht haben. Und genau, und das Dritte, jetzt muss ich mal selber nachdenken, ach ja, das ist ein Projekt, da geht es um Digitalisierung und ältere Arbeitnehmer oder der Frage, wie funktioniert eigentlich 4.0 mit alternden Belegschaften zusammen. Ich glaube, ja, das war's.
Bevor wir, ich bin mir sicher, wir werden auf die Themen noch zu sprechen kommen, aber vielleicht steigen wir einen Schritt weiter vorne ein. Welche Rolle spielen denn eigentlich ältere Beschäftigte für den Arbeitsmarkt?
Also ich glaube, und nicht nur ich, sondern ich glaube, die Mehrheit der Personen, die sich mit diesen Themen in irgendeiner Weise befasst, würde diese Antwort auf jeden Fall erstmal oder diese Frage damit beantworten, mal zu sagen, die spielen eine große Bedeutung und die werden zukünftig auch noch eine größere Bedeutung spielen. Wir erleben ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in ja, vielen anderen auch außereuropäischen Ländern gerade diesen Trend, dass wir nicht nur zunehmend weniger Beschäftigte haben, sondern die im Durchschnitt auch immer älter werden. Das liegt natürlich an der demografischen Alterung, dass wir weniger sozusagen weniger Kinder geboren werden. Und ja, also ich glaube, eine ganz zentrale Rolle. Und ich glaube, was in dieser Frage vielleicht auch oder was man daran anschließen könnte, ist auch nicht nur die Frage, welche Rolle spielen sozusagen Ältere für den Arbeitsmarkt, sondern auch, wie verändert sich dieser Begriff Ältere im Arbeitsmarkt? Also was ich damit meine, ist, wir haben zum Beispiel zunehmend auch mehr Personen, die im Rentenalter erwerbstätig sind, die ja eigentlich mit der ersten Frage gar nicht inkludiert gewesen wären. Die sehen wir jetzt aber zunehmend. Das heißt, es verändert sich so ein bisschen auch die Phase, in denen wir ältere Personen am Arbeitsmarkt teilhaben sehen. Etwas kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte.
Es ist deutlich geworden. Vielleicht nochmal eine Klärungsfrage. Mhm. Wenn du von älteren Personen im Arbeitsmarkt sprichst, wo beginnt es denn bei dir?
Ja, auch das ist eine super gute Frage, die total gut mit einem Satz zu beantworten ist. Also es gibt da die unterschiedlichsten Definitionen, je nachdem, welche Institution dahinter steht. Es gibt Definitionen wie die UN, die sagen, die Personen, die im zweiten Teil ihres Erwerbslebens stehen, was immer auch das bedeutet. Es gibt Personen oder Institutionen, die sagen so ab 55, ab 65. Ich finde es immer ganz wichtig in diesem Kontext, dass man auch so auf Länderunterschiede eingehen sollte. Also wenn wir zum Beispiel in Holland jemanden fragen, ab wann ist eine Person für dich ein älterer Arbeitnehmer oder eine ältere Arbeitnehmerin, dann werden wir da wahrscheinlich eine Antwort bekommen, die deutlich im Alter höher ist, als wenn wir die exakt gleiche Frage in Polen stellen würden. Also es ist immer eine sehr, sehr sozusagen auch kulturell bedingte Antwort. Aber für mich persönlich würde ich sagen, beginnt es ab 50, 55. Aber wie gesagt, ich interessiere mich auch für die Phasen davor, die ja sozusagen auch das bedingen, was wir dann schlussendlich im höheren Alter im Arbeitsmarkt machen.
In deiner Promotion hast du dich ja ganz dezidiert mit dem Thema Kompetenzmanagement und Kompetenzerwerb bei älteren ArbeitnehmerInnen, ganz besonders im Handwerk, beschäftigt. Und ganz zu Beginn hast du ein Wort erwähnt, auf das ich nochmal zurückkommen möchte, nämlich das Wort Arbeitsmarkt 4.0. Und dieses Wort bzw. dieser Arbeitsmarkt 4.0 ist ja, soweit ich das verstehe, auch sehr stark mit dem Thema Digitalisierung assoziiert. Was meinst du nach deiner Wahrnehmung und dem, was ihr aus der Forschung wisst, welche Rolle spielt denn dieses Thema digitalisierungsspezifische Kompetenzvermittlung gerade bei älteren ArbeitnehmerInnen?
Ja, also ich glaube, dass das Kompetenzmanagement oder auch die Kompetenzentwicklung zunehmend halt wichtiger werden, also noch wichtiger werden wird, als es aktuell schon der Fall ist. Ich finde, oder man konnte sehr, sehr häufig sehen, dass wenn man sich mal so ein bisschen historisch damit befasst, welches sind denn eigentlich so die Themen, die sich finden, wenn wir darüber diskutieren, wie wir die Erwerbsleben von Personen verlängern können. Und das erste ist natürlich immer Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung. Und dann irgendwann kommt auch Weiterbildung, Qualifizierung und Kompetenzentwicklung. Es ist aber so, dass sich Arbeitsmärkte aktuell so massiv verändern, ganz schnell. Ich meine, einmal haben wir so langfristige Entwicklungen wie die Globalisierung, aber auch die Digitalisierung. Und dann passieren natürlich auch noch sowas wie, sagen wir, exogene Schocks wie die Corona-Pandemie, die jetzt dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel dieses Podcast hier online machen, was vielleicht vor 2 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wäre und was sich ja auch in vielen Betrieben irgendwie zeigt, dass halt solche digitalen Technologien wahnsinnig schnell sich inzwischen entwickeln. Das heißt, es geht wirklich darum, Kompetenzen zeitnah an den Entwicklungen, aber auch langfristig perspektivisch sozusagen zu entwickeln und eigentlich das, was ja auch immer unter dem Begriff lebenslanges Lernen ja auch eigentlich immer schon lange gesagt wurde, aber vielleicht noch nicht so ganz ganz zu Ende umgesetzt wurde, zumindest auf der Betriebsebene, ist etwas, wo ich sage, das wird zunehmend wichtiger. Genau, dann vielleicht noch zum Handwerk. Ja, also das war auch nicht so ganz, wie bin ich zum Handwerk gekommen? Ist eine gute Frage. Tatsächlich bin ich zum Handwerk gekommen durch einen Projektantrag, den mein Doktorvater Friedrich Frerichs eingeworben hat. Und ich war am Anfang auch etwas hesitant, sage ich jetzt mal, weil ich hatte mit dem Handwerk wirklich überhaupt gar nichts zu tun, außer den Handwerker, der mal nach Hause kommt und irgendwas quasi repariert oder so, oder wo man das Auto hinbringt. Und dann war es auch noch ein Projekt, was sehr, sehr stark auf so technologische Gewerke, also Kfz, Elektro, SHK, also Sanitär, zum Klima, also wirklich so Gewerke, die mir jetzt nicht so ganz nah war, ausgerichtet waren. Und aber sobald ich angefangen habe, in diesem Projekt zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass mich das eigentlich total fasziniert aus verschiedenen Gründen. Der erste Punkt ist, wir haben diese kleine und kleinstbetriebliche Struktur im Handwerk. Also da gibt es so viele Unternehmen, die haben vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Beschäftigte. Die werden aber auch alt. Wie sollen die denn Kompetenzentwicklung umsetzen? Wie sollen die Gesundheitsförderung machen, wenn es keine anständigen Konzepte dazu gibt? Und das Zweite, was ich persönlich sehr interessant fand, dass, wenn man sich so ein bisschen in der Betriebssoziologie auch umguckt, also das Handwerk ist schon auch sehr eigen. Die sind sehr stolz, die leben so von ihrer Kultur so. Und es ist irgendwie spannend, da reinzukommen in so einen Bereich, der irgendwie so eine ganz eigene innere Ordnung hat und so einen ganz eigenen inneren Stolz. Und ja, ich fand das total spannend und bin auch dabei, sozusagen vielleicht auch nochmal was in dem Bereich zu machen.
Jetzt hast du ja gerade unter anderem von kleineren und mittelständischen Betrieben gesprochen. Ein Punkt, der mir dabei so durch den Kopf ging, war, dass Ältere ja vor allen Dingen für diese Betriebe eine unheimliche Ressource sind, ja, also wenn sie dort lange gearbeitet haben und jede Menge Erfahrungswissen besitzen. Und auch medial und politisch, würde ich nach meiner Auffassung sagen, wird dieses Bild ja auch immer wieder hervorgeholt und dem auch entsprochen. Aber dennoch nehme ich innerhalb dieser Debatte eine recht starke Ambivalenz wahr. Und diese Ambivalenz speist sich vor allen Dingen daraus, dass wirtschaftliche Akteure mit nachvollziehbaren Interessen auf die Politik zugehen und nach angemessenen Rahmenbedingungen fragen, vielleicht auch deren Mangel beklagen und auf der anderen Seite eben diese politischen Akteure stehen und nun vielleicht auch zu Recht argumentieren, dass die Rahmenbedingungen, unter denen Arbeitsmärkte gestaltbar sind, zum Beispiel unter dem demografischen Wandel, ja allen bekannt sein sollten und deswegen die Betriebe auch eine gewisse Eigenverantwortung haben, diesen demografischen Wandel in ihren institutionellen Zusammenhängen eigenmächtig zu gestalten. Wer hat denn nun recht?
Ach, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja tatsächlich in meiner Doktorarbeit auf der Betriebsebene geforscht und habe halt irgendwie auch festgestellt, dass diese Handwerksbetriebe durchaus auch ihre eigene Organisation sind und dass man durchaus auch sagen könnte, da muss ein bisschen mehr Handlungsmacht auch hin. Also ich würde schon sagen, dass einige Betriebe verdammt wenig machen und dass man durchaus sagen könnte, hey, ihr müsstet euch jetzt da mal wirklich ein bisschen mehr an die Eigenverantwortung nehmen und was zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich, habe ich das Gefühl, dass viele dieser Rahmenbedingungen, die halt für Betriebe geschaffen sind, irgendwie so abstrakt und so weit entfernt sind von den täglichen Betriebsrealitäten, die diese Menschen, also die, wenn man in Handwerksunternehmen, und dort war ich ja unterwegs, bleiben wir jetzt mal beim Handwerk, die haben am Tag ganz andere Problematiken und ganz andere Ideen und ganz andere Themen, als sich sozusagen zu überlegen, wie sie jetzt aus den großen Programmen, die entwickelt werden, sozusagen passgenau Maßnahmen für sich schneidern lassen. Also ich glaube, es ich glaube, beide sind verantwortlich und beide müssen sozusagen ihren Teil dazu tun. Zum einen müssen die Betriebe aktiver werden, zum anderen müssen die Unternehmen, müsste die politische Rahmenbedingungen einfach ein bisschen mehr auf die betrieblichen Realitäten gucken.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass wir es im Handwerk ja durchaus auch mit vielen Kleinstbetrieben zu tun haben, von 2 bis 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Großbetrieben leuchtet es ja vollkommen ein, dass Personaler da sind, die sich auch mit der Demografie, demografischen Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft befassen kann und da irgendwelche betrieblichen Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen alles initiieren kann. Also Kleinstbetriebe haben ja das Personal schon mal schlicht gar nicht und damit die zeitlichen Ressourcen, das umzusetzen. Wie gelingt es diesen Betrieben dann doch, da Fuß zu fassen? Oder gelingt es überhaupt? Oder würdest du sagen, nee, ist momentan eine desolate Situation? Könnte ja sein.
Also es ist schon so, dass man sehr, sehr deutlich sieht, wenn man sich Studien anguckt, dass je kleiner der Betrieb, desto weniger Maßnahmen theoretisch laufen da. Allerdings ist das ein bisschen so ein Trugschluss, weil was wir gesehen konnten in diesem Projekt und auch in anderen Projekten, in anderen Sektoren, ist, dass häufig diese Erhebungen dessen, was an Maßnahmen, welcher Art auch immer, Qualifizierung, Gesundheitsförderung, wie auch immer, auf der Betriebsebene laufen, dass meistens immer nur formalisierte Angebote abgefragt werden. Und es passiert sehr, sehr viel quasi informell unter der Hand. Es gibt kleine quasi, wenn man in den Betrieben, es gibt so Vereinbarungen zwischen dem einen, zum Chef und dem älteren Arbeitnehmer, der älteren Arbeitnehmerin, wo dann eigentlich in ganz, ganz kleinen tatsächlich schon personelle Entwicklungsmaßnahmen für Ältere umgesetzt werden. Die sind aber nicht formalisiert, die sind vielleicht auch nicht ganz durchdacht, die sind vielleicht auch nicht irgendwie langfristig perfekt aufgestellt, aber die Ansätze sind eigentlich da. Und ich würde sagen, da müsste man tatsächlich stärker rangehen und gucken, was sind denn zum Beispiel Organisationen, die diese Kleinstbetriebe irgendwie miteinander verbindet. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern wäre natürlich eine Möglichkeit. Über die Gewerkschaften sind auch viele Aspekte zu regeln. Und dass man halt eher in solchen Netzverbunden über solche Organisationen geht, die halt verbinden und sagen, hey, wir wissen, ihr macht schon viel. Und wenn ihr vor eurem, oder es ist vielleicht nicht ganz sichtbar und es ist vielleicht auch nicht, euch gar nicht so bewusst, also manche wissen das überhaupt gar nicht, dass sie tatsächlich schon was machen. Weil wenn sie da hingehen und fragen, was macht ihr denn für Fort- und Weiterbildung für Ältere oder für Maßnahmen, um irgendwie Work-Life-Balance im Alter mit Care-Verantwortung zu verbinden, dann sagen die einem ja gar nichts. Und wenn man dann sich die Arbeitszeitpläne anguckt und sagt, ach ja, aber wieso kommt denn der Herr Müller immer am Donnerstag erst um 12? Ja, weil er sich um seine Mutter noch kümmern muss. Also es gibt diese Punkte und ich glaube, da sollte man ansetzen und eher eine Befähigung der Betriebe versuchen. Vielleicht über solche Netzwerkorganisationen oder solche verbindenden Organisationen, ja.
Ich würde gerne noch einmal kurz bei dem Thema Handwerk bleiben. Wir haben es gerade schon besprochen, du hast gesagt, also Digitalisierung ist ein Thema, auch diesen Kompetenzzuwachs bei Älteren, dass der dann über beispielsweise so Teams informell gestaltet wird. Mein Eindruck ist, dass eben auch im öffentlichen Diskurs es häufig darum geht, welche Kompetenzen müssen Ältere noch dazu bekommen und gar nicht so sehr, welche Kompetenzen haben sie eigentlich, die sie weitergeben können. Und da ist mir, also jetzt der Bezug zum Handwerk, dieser Berufsstolz, von dem du berichtet hast, das ist natürlich ja auch im weitesten Sinne eine Kompetenz, wenn man jetzt Selbstkompetenz, Identifikation nimmt, die natürlich von jemandem ganz anders transportiert werden kann, der 30, 40 Jahre vielleicht sogar im Gewerk tätig ist, als von jemandem, der gerade mal seine Ausbildung fertig hat und sagt, ja klar, bin ich Zimmermann, ne? Die Frage, die sich daran anschließt, ist, kann man Aussagen treffen über Kompetenzen, die eher bei älteren Arbeitnehmern zu finden sind, die es dann eben auch zu vermitteln gilt an jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Also auf jeden Fall. Also das wäre, würde ich auch ganz deutlich mit Ja beantworten, obwohl ja auch immer dieses Idee bei älteren Beschäftigten mitschwingt, dass deren Kompetenzen nicht mehr relevant sind oder nicht mehr aktuell. Und das ist tatsächlich, konnte ich zumindest bleiben im Handwerk, da überhaupt nicht feststellen. Also es gibt natürlich immer auch mal Ältere, die wirklich nicht so die Traumbeschäftigten sind. Da muss man realistisch sein. Aber wir hatten tatsächlich eines der zentralen Bedürfnisse von den Betrieben, die wir in dem Projekt, mit dem wir dem Projekt zusammengearbeitet haben, war es tatsächlich, die Methoden und die Selbstkompetenz, auch die sozusagen systemischen Kompetenzen, die Ältere über Jahrzehnte gesammelt haben, sei es jetzt im Erkennen von Fehlern in irgendwelchen Anlagen, die zur Reparatur anstanden, oder Netzwerke mit Kunden und Zulieferern, also diese Dinge, die mich ja über Zeit aufbauen, wie wir die sozusagen transportiert bekommen und auf die nächste Generation weitergeben können. Und da haben wir ja wirklich, das war sozusagen der praktische Teil des Projekts, weniger meine Doktorarbeit, sondern der Teil, den wir dann im Projekt umgesetzt haben, versucht haben zu überlegen, was sind diese Kompetenzen, also Erfahrungskompetenzen, Systemkompetenzen, Sozialkompetenzen, aber auch Führungskompetenzen, die natürlich irgendwie ausgebaut sind. Wie kriegen wir die auf jüngere Beschäftigte übertragen? Wie können wir Lernmomente schaffen, Lernmaßnahmen entwickeln oder Kompetenzentwicklungsmaßnahmen quasi umsetzen auf der Baustelle, im Betrieb, um halt diese Kompetenzen zu transferieren. Und da ist natürlich auch nochmal wichtig die Frage, wie sprechen wir ältere Beschäftigte eigentlich an? Weil wir wissen ja eigentlich sehr deutlich und sehr gut, dass Ältere eben in anderen Kontexten lernen, als Jüngere das zum Beispiel tun. Also so Frontalunterricht ist nicht so deren Sache, eher im Konzept, also im Bereich, direkt während der Arbeit, während der Tätigkeit.
Du hast es gerade jetzt schon angesprochen im letzten Satz. Und natürlich ist mir klar, dass man nicht alle Möglichkeiten dieses Kompetenztransfers jetzt im Rahmen dieses Podcasts hier darlegen kann. Aber gibt es so ein, zwei Varianten, die aus deiner Sicht entweder besonders sinnvoll oder auch vielleicht überraschend waren, die hilfreich sind, um dieses Wissen und diese Fertigkeiten von Älteren an Jüngere zu übertragen? Mhm.
Ja, also auch da haben wir, wir haben eine Maßnahme durchgeführt, die klingt fast immer ein bisschen banal, wenn man darüber spricht. Wir haben die Kompetenztandems oder die sozusagen die Wissenstandems genannt. Und da war es nochmal, ist ganz interessant, nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich die Lernkultur im Handwerk im Handwerk allgemein sowieso anzugucken. Also das Handwerk hat ja eine sehr, sehr lange Tradition des dualen oder des Lernens während der Arbeit. Ne? Es gibt ja dieses sogenannte Imitatio-Modell, so heißt das, oder wurde es beschrieben in den ersten sozusagen Darlegungen zum Lernen im Handwerk, durch die ich mich auch kämpfen musste in meiner Doktorarbeit. Und die Idee ist ja sozusagen, dass der Lehrling den Meister oder die Meisterin heute auch zum Glück imitiert und einfach das nachmacht, was die tut. Und diese Idee, dass eine ältere Person mit einer jüngeren Person zusammen etwas lernt, ist etwas, was wir sehr, sehr gut anbringen konnten in den Handwerksbetrieben, weil denen das Konzept bekannt ist. Das entspricht den Lerngewohnheiten des Handwerks sowieso. Und es war überhaupt klar, dass wir im Prinzip, wir konnten das gut auch vermitteln, was wir vorhatten mit diesen Kompetenztandems. Die wurden dann gegründet. Wir haben 2 oder 3 Beschäftigte zusammengetan. Es wurde ein klares Lernziel ausgebracht, also Führungskompetenzen im Bereich der Baustellenleitung oder Technikkompetenzen im Bereich der Nutzung Technologie XY. Dann wurden gewisse Lernmomente, Lernpläne sozusagen erstellt. Wann könnten die beiden zusammen dort die 3 das zu Wort entwickeln, dann müssen wir natürlich planen, dass die Leute doppelt eingesetzt werden in den Personalplanungsmomenten. Und dann sozusagen haben wir das über Monate laufen lassen, haben es dann schlussendlich auch evaluiert und konnten auch feststellen, dass das tatsächlich A, sehr gut angenommen wurde von denen, die daran teilgenommen haben, weil es irgendwie ein bekanntes Konzept war, ne? Und auch B, ganz gut, also nicht immer, es gab natürlich auch ein paar Fälle, wo es nicht so gut geklappt hat, aber dass tatsächlich wir ein Kompetenztransfer oder eine Kompetenzentwicklung, muss man ja eigentlich sagen, weil der Ältere verliert ja seine Kompetenzen nicht, wenn er sie weitergibt. Obwohl das durchaus eine Angst ist bei Älteren, dass sie sich, wenn sie an solchen Kompetenzentwicklungsmaßnahmen teilnahmen, dass sie sich selbst sozusagen obsolet machen. Also auch Sorgen, die damit verbunden sind. Aber das war ein Beispiel, das hat ziemlich gut funktioniert und meines Wissens in 1 oder 2 der Betrieben wird es auch tatsächlich, mit denen wir gearbeitet haben, wird es tatsächlich auch noch weiter angewendet.
Gerade hattest du ja erwähnt, dass hinsichtlich der Kompetenzvermittlung und des Kompetenzerwerbs vor allen Dingen vertrauten Situationen, vertrauten Orten und vertrauten Interaktionen eine ganz besondere Rolle zukommt. Und nun hat sich an diesen vertrauten Räumen und Interaktionen ja in den vergangenen Jahren eine Menge getan. Also gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist es Usus geworden, dass wir nicht mehr an unserem angestammten Arbeitsplatz arbeiten und dass wir auch unsere Kommunikation weitestgehend digital ausgelagert haben. Welche Bedeutung hat das denn aus deiner Erfahrung für den Kompetenzerwerb respektive für die Kompetenzvermittlung? Und vielleicht noch eine Anschlussfrage dazu. Haben aus deiner Erfahrung ältere ArbeitnehmerInnen irgendwelche spezifischen Vor- oder Nachteile durch diese eben beschriebene Situation?
Vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage mal an. Also so ein bisschen, es ist tatsächlich schwer, aktuell was über sozusagen Entwicklungen da zu sagen, weil wir eigentlich ja noch mittendrin sind, so ungefähr. Aber wir können zum Beispiel ganz grob sehen, dass sich die Arbeitslosenzahlen von Älteren zum Beispiel jetzt nicht wahnsinnig erhöht haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die langfristige Verträge haben, aus denen sozusagen so eine Arbeitslosigkeit gar nicht so schnell entstehen kann. Der eine Punkt, den wir allerdings nicht so genau beziffern können und wo ich persönlich denke, dass wir da auch viele Ältere drin haben, ist, wir wissen ja, dass in der Pandemie vor allen Dingen diese genau 450-Euro-Jobs, diese Minijobs, diese Midi-Jobs ja auch eingestellt wurden. Und da wissen wir, dass auch sehr viele Ältere solche Jobs haben. Gerade bei den erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern ist das auch ein Thema, dieses Jobmodell sozusagen. Und da gehe ich mal davon aus, dass die wahrscheinlich genauso häufig diese Beschäftigung, diese Tätigkeit verloren haben wie jüngere Menschen. Es gibt erste Anzeichen aus, dass es wieder so einen leichten Rückverrentung gibt, aber dass da so punktuelle, also dass man versucht, die Leute sozusagen in die Rente rüber zu retten, weil wir sie gerade nicht richtig beschäftigen können. Aber da wäre ich super vorsichtig, weil tatsächlich sind die Zahlen noch nicht so wirklich belegbar. Das soweit mal zum ersten Punkt, zum zweiten Punkt. Der erste Punkt ist ganz interessant. Also ehrlich gesagt, da sprichst du gerade einen Punkt an, wo ich selber wahnsinnig gerade dran sind und tatsächlich auch einen Forschungsantrag zu dem Thema gerade vorbereite. Weil die Frage stelle ich mir nämlich auch. Also zum einen stelle ich mir die Frage, hat die Digitalisierung dazu geführt oder die Digitalisierung von Lern- und Fortbildungsmaßnahmen, also nehmen wir mal das Beispiel bei uns an der Uni, wurde auf einmal jede Fortbildung wurde auf Zoom oder auf irgendeine Videokonferenz umgestellt. Hat das A dazu geführt, dass jetzt weniger Ältere daran beteiligt werden oder mehr? Hat das vielleicht sogar deren Kompetenzen erhöht mit Umgang mit digitalen Medien? Aber der nächste Punkt ist, den ich mir eigentlich tatsächlich frage, wenn wir uns die Ausgestaltung von digitalisierten Lernmitteln und Lernformaten und Lernsettings mal angucken, sind die eigentlich alterssensibel und altersgerecht? Und meine erste, ich weiß es nicht, deswegen würde ich das gerne untersuchen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eher, also so die These vielleicht, dass es eher eben in Richtung weniger alterssensibler Ausrichtung geht, weil wir eben nicht diesen Moment haben, wo ich in der Arbeit lernen kann, wo ich in Gruppen lernen kann, wo ich einen Praxisbezug habe, wo wir all das wissen, dass Ältere das eigentlich schätzen in ihren Lernsettings. Also ich bin selber etwas hin und her gerissen. Ich glaube, dass wir daran sollten aus forscherischen Gründen und hoffe, dass jemand findet, aber ich stelle mir die Frage genauso, wie du dir die auch stellst.
Vielleicht Anschlussfrage. Wie müsste denn aus deiner Sicht ein altersgerechtes Setting aussehen, außer dieses Praxisbezugs?
Ja, also zum Beispiel vielleicht kein Frontal-Lecturen, also nicht sozusagen, oder in Kachel-Lecturen können wir es ja im digitalen Raum nutzen. Also wir wissen, dass, so habe ich auch in den, wir haben ja am Lehrstuhl schon verschiedene Projekte durchgeführt, wo wir in den unterschiedlichsten Bereichen, jetzt nicht beim Handwerk, sondern auch in der Pflege oder auch in anderen Bereichen eben so Maßnahmen mitentwickelt haben und die evaluiert haben. Und die waren natürlich meist in den Betrieben, weil die Idee ist ja sozusagen auch, Betriebe sozusagen dazu zu ermächtigen, eigene Maßnahmen irgendwann umzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wichtig eben ist, dass wir diese Interaktivität in den Lernsettings wieder reinbekommen, wie immer das digital auch umzusetzen ist. Und dass es halt trotzdem wichtig ist, bei einem konkreten Projekt, bei einem konkreten Bezug zu bleiben. Aber das ist genau das, was ich gerne untersuchen würde. Ich würde retrospektiv mir gerne angucken, sind diese Maßnahmen, die eigentlich eingesetzt worden, sind die eigentlich altersgerecht gewesen? Wie haben sich die Älteren gefühlt? Die haben es ja vielleicht auch so ein bisschen vor die Nase gesetzt bekommen. Waren die beteiligt an der Entwicklung der Formate? Wahrscheinlich eher nicht. All das sind so Dinge, die fände ich persönlich spannend, ja.
Wir haben in einer vorangegangenen Folge mit Anna Kornert das Thema Altersbilder und auch Ageism schon besprochen. Also vereinfacht gesagt, der Altersdiskriminierung ist nicht altersgerecht gestalten?
Ich würde sagen, ja. Also ich bin da relativ fix bei dieser Aussage, weil ich würde sagen, dass sowohl nicht nur das Exkludieren von bestimmten Personengruppen zu Maßnahmen der Kompetenzentwicklung, sondern eben auch das vielleicht wissend, und das ist vielleicht der Punkt, wissen die Leute, dass das nicht altersgerecht ist, ja oder nein, aber wenn ich Maßnahmen umsetze, die nicht altersgerecht sind, dann ist es schon, finde ich, an irgendeinem Punkt exkludieren, was es dann wiederum in den Bereich der Altersdiskriminierung zumindest in Ansätzen schiebt. Und so würde ich immer argumentieren, dass sowohl der Ausschluss als auch das wissentliche oder unwissentliche Ausgestalten einer nicht alterssensiblen Maßnahme sicherlich auch in diesen Bereich geht.
Und über Fortbildungsangebote hinaus, wie zeigt sich Ageism im Arbeitskontext in Deutschland?
Ja. Nun ja, auch wieder so eine ganz kleine Frage.
Genau, genau. Heute werden die dicken Bretter gebohrt.
Besprechen wir einmal die Welt, ja. Also Ageism im Arbeitsmarkt ist in Deutschland oder generell vielleicht erstmal, also zu sagen, es gibt Studien, die sagen, dass die Diskriminierung aufgrund des Alters im Arbeitsmarkt häufig sogar passiert, als die Diskriminierung aufgrund von sexueller Identität oder Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Studien ja immer nicht alle das Gleiche erheben. Also es ist halt die Frage, ist das die subjektive Wahrnehmung? Habe ich Altersdiskriminierung erfahren im Arbeitsmarkt? Oder geht es sogar so weit, dass wir sehen, dass es Rechtsverfahren gibt, wo Diskriminierung aufgrund des Alters irgendwie adressiert wird? Das heißt, ich wäre mit dieser Aussage, das ist die schlimmste Formulierung, immer ein bisschen vorsichtig. Aber es gibt es tatsächlich. Und wie auch sozusagen sonst im Leben oder im Leben von Menschen hat dieses Altersbild im Arbeitsmarkt immer so zwei Narrative. Wir sehen auf der einen Seite tatsächlich diese negativen Vorstellungen, weniger produktiv, weniger lernbereit, weniger innovativ, weniger sozusagen bereit, Kompetenzen zu entwickeln. Und dann sehen wir aber auch Studien, die zeigen zum Beispiel, dass über ältere Beschäftigte gesagt wird, die sind irgendwie besonders, haben eine hohe Sozialkompetenz, die sind besonders fehlerarm in ihrer Tätigkeit, die haben irgendwie, sind irgendwie auch sehr loyal zum Unternehmen, was ja eigentlich positive Stereotype über das Alter sind. Und ich glaube, diese beiden Diskrepanzen sehen wir da immer. Und einen dritten Punkt möchte ich gerne noch anschließen hier, ist, dass obwohl Altersdiskriminierung immer sofort gedanklich im Bereich der Älteren gedacht wird, ist es gerade im Arbeitsmarkt, glaube ich, auch super wichtig, darauf hinzuweisen, dass Altersdiskriminierung auch jüngere Personen betreffen kann. Immer dann sozusagen, wenn jüngeres Alter mit fehlender Kompetenz zusammen gedacht wird. Und wir sehen, dass viele junge Menschen sozusagen auch solche Diskriminierungserfahrungen machen, wenn sie in den Arbeitsmarkt einsteigen. Und auch noch, dass die ersten, wenn man dann mal fragt, wann haben sie denn ihre erste Diskriminierung erlebt aufgrund ihres Alters, dass wir dann auch schon Leute haben, die mit 40, 35, 40, 45 davon berichten. Also der Tenor, der Diskurs ist sehr, sehr stark auf den Älteren, wo er auch sicherlich richtig ist. Aber man sollte immer auch dran denken, dass von Altersdiskriminierung im Arbeitsmarkt auch andere Altersgruppen betroffen sind.
Gibt es denn nach deiner Erfahrung Hinweise darauf, dass dieses Thema Altersdiskriminierung in anderen Ländern oder in anderen kulturellen Zusammenhängen vielleicht produktiver oder in einer vielleicht besseren Art und Weise adressiert wird, als es hier in Deutschland der Fall ist?
Ja, also es gibt schon so kulturelle es gibt schon so eine Nähe zu oder eine Nähe gewisser Kulturen, die halt Alter etwas anders und besser einschätzen. Ich wüsste jetzt aus dem FF gerade nicht irgendwie Länder zu benennen, die da jetzt besonders gut oder besonders schlecht sind sozusagen. Auch eben, weil die Frage ist tatsächlich, über welche Form der Diskriminierung sprechen wir jetzt eigentlich? Selbsterfahrene, erlebte, ausgeübte. Was ganz interessant ist, wir haben vor 3 oder 4 Jahren zusammen mit einer großen Forschergruppe aus verschiedenen Ländern eine systematische Literaturanalyse durchgeführt zum Thema Origin and Determinants of Ageism, also woher kommt eigentlich Altersdiskriminierung, wie entwickelt sich das? Jetzt nicht bezogen auf den Arbeitsmarkt, sondern im Prinzip eher so auf die grundlegende Frage, wie ist das eigentlich mit Altersdiskriminierung? Und was mir da persönlich irgendwie erstmal aufgefallen ist, dass irgendwie 80% der Studien, die wir uns angeguckt haben, und wir haben irgendwie mit 14.000 Paper angefangen, am Ende waren es knapp 300, die wir uns angeguckt haben, tatsächlich aus den USA kommen. Also es gibt so ein bisschen auch ein Länder-Bias bezüglich der Studienlage zu dem Thema Ageism, dass wir nicht so, und auch die Samples kommen dann aus den USA. Und es ist so ein bisschen die Frage, müssen wir nicht eigentlich noch deutlich mehr Forschung in Europa oder in vor allen Dingen, also wir reden jetzt immer von Europa und USA, aber Asien, Südafrika oder so wären natürlich auch noch Bereiche, wo, glaube ich, echt wir noch wenig wissen.
Du bist ja nun mittendrin in der Forschung in Europa. Wie gehst du da eigentlich vor? Das ist ja auch ein interessanter Aspekt für die Hörerinnen und Hörer, mal zu hören, also nicht nur die Ergebnisse, sondern wir haben über das Handwerk gesprochen, über Erkenntnisse, über Ideen, wie du vielleicht eine neue Forschung unternehmen willst. Wie gehst du da vor? Wie kann man das eigentlich sinnvoll erheben?
Meinst du jetzt bezogen auf Altersdiskriminierung oder einfach generell?
Bezogen auf jetzt Fragen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, genau.
Ja, also es ist so ein bisschen, ich habe in meiner eigenen Forschung so ein bisschen so eine Evolution mitgemacht. Ich habe angefangen sehr, sehr stark im qualitativen Kontext. Also es gibt ja immer diesen Divide zwischen qualitativ Forschenden und quantitativ Forschenden. Ich finde den immer sehr, sehr blöd und sehr, sehr unnütz tatsächlich. Und ich habe selber angefangen, im qualitativen Bereich zu forschen. Das heißt, sehr, sehr nah und sehr, sehr kleinteilig in den Betrieben. Und habe Betriebe miteinander verglichen, habe versucht, Typologien von Betrieben herauszufinden, Betriebe, wo irgendwie ist die Situation für Ältere, sagen wir es mal, einfach besser ist und wo nicht und was die Gründe dafür sind. Und inzwischen ist es eher so, dass ich mich ein bisschen mehr dafür interessiere, wie ist eigentlich das mit der sozialpolitischen Rahmung, die dahinter steht. Und da ist man natürlich, also sozialpolitische Rahmungen oder auch arbeitsmarktpolitische Rahmungen bedingen ja tatsächlich auch uns runter bis auf meinen Arbeitsplatz, bedingen die das, was mir möglich ist und was mir nicht möglich ist zu tun vielleicht. Und deswegen, wenn man dann in diesem Interessensgebiet sich irgendwie drin verliert oder sich da freudig reinbegibt, ist vielleicht das richtige Wort, dann ist man natürlich schnell im Bereich von Ländervergleichen, da ist man sehr schnell im Bereich natürlich auch von quantitativer Forschung, weil es einfach deutlich bessere Datengrundlagen dafür gibt. Und wie kommt man auf so eine Idee, auf so eine Forschungsidee? Also ich glaube, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen tatsächlich, ich habe eben gehört, ihr habt euren Podcast im Taxi in Berlin entwickelt. Ich habe auch schon Forschungsideen im Taxi in Berlin entwickelt oder im Taxi in irgendeinem. Und das ist, glaube ich, ganz häufig. Man fängt an, mit Kollegen darüber zu reden. Ich habe diesen Artikel gelesen. Ich habe irgendwie in meiner eigenen Arbeit diese eine Frage nicht beantworten können. Was denkt ihr denn davon? Und dann sucht man sich sozusagen Leute, die Idee mit einem verfolgen wollen und überlegt dann, wie kommen wir da am besten dran und gehen wir da jetzt quantitativ vor, gehen wir da ländervergleichend vor. Und wenn die Idee so gut ist, dass man sich wirklich damit beschäftigen will, dann sucht man sich sogar noch jemanden, mit dem man vielleicht einen Projektantrag zu dem Thema schreibt. Also vielleicht so eine erste Einordnung.
Und wenn Personen, die nicht aus der Forschung kommen und sich damit nicht auskennen, du sagst, ein Ländervergleich, das heißt, es gibt dann schon Daten, die vorhanden sind, auf die du dann zugreifen kannst und die du nutzen kannst.
Genau, also es gibt zum Beispiel es gibt erstmal nationale Befragungen, wo entweder in jedem Jahr oder zu einem bestimmten Thema Personen, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel befragt werden zu allen möglichen Aspekten ihres Lebens. Mit wem leben sie zusammen? Wie gehen sie arbeiten? Wie sind sie da hingekommen? Was wollen sie in den nächsten 5 Jahren? Was haben sie die letzten 5 Jahre gemacht? Also es gibt sehr, sehr viele Befragungen, die wir nutzen können. Die sind dann manchmal eben nur auf der nationalen Ebene, also nur in Deutschland gefragt worden. Ganz bekannt ist dann natürlich der DEAS, der Deutsche Alterssurvey, der eben genau das abfragt. Oder es gibt aber auch Befragungen, wo die gleichen Fragen in jedem Land gestellt werden. Also wo man dann in Deutschland fragt, wo kommen Sie her, was haben Sie gemacht, was wollen Sie in 5 Jahren machen, mit wem leben Sie zusammen? Und dann wird es in Israel, in Italien, in Spanien, in Schweden und wo auch immer sozusagen dann auch gefragt. Und dann können wir natürlich vergleichen und können sagen, sind die Antworten in Schweden, in Israel jetzt andere als in Deutschland, sowas in der Richtung. Das sind natürlich jetzt sozusagen Vorgehensweisen, die sind die sind jetzt vielleicht nicht sofort zugänglich für jede Person, obwohl ich immer auch der Meinung bin, Forschung sollte zumindest die Ergebnisse so kommunizieren, dass man es auch verstehen kann. Aber ich bin zum Beispiel auch eingeladen worden und arbeite gerade an einem Bürgerforschungsprojekt mit, wo es tatsächlich um eine etwas anders gelagerte Frage der, wie können wir eigentlich gute Pflege organisieren in einem bestimmten Landkreis in Deutschland. Und da soll perspektivisch mit Bürgerinnen und Bürgern aus diesem Landkreis tatsächlich zusammen dieser Frage nachgegangen werden. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwelche wahnsinnig aufwendigen statistischen Modelle fährt, sondern es geht tatsächlich eher damit, die Lebensrealität der Personen abzubilden, die in diesem Landkreis leben und die in diesem Landkreis Personen pflegen. Und dann sozusagen in Kooperation mit Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürgern halt dann Maßnahmen zu entwickeln, wie man das dann vielleicht zukünftig besser machen kann. Und auch das ist wunderbare Forschung.
Da wir ja gerade schon aufs Ende unserer Sendezeit zusteuern, habe ich gedacht, ich stelle noch eine Frage, die sich mit dem Ende der Erwerbsarbeitszeit auseinandersetzt. Nun gibt es ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Renten- oder Pensionsalter erreichen kann. Entweder man darf nicht mehr arbeiten aufgrund der gesetzlichen Regelung oder man entscheidet sich vielleicht etwas früher als die einen oder anderen, dass man einfach nicht mehr möchte, weil man es sich ökonomisch erlauben kann. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass ein Großteil der Älteren, also der nicht mehr Berufstätigen, trotzdem sehr, sehr viel arbeitet und zwar in der Regel in unbezahlter Sorgearbeit. Nun bist du ja Mitarbeiterin am Institut für Gerontologie in Vechta, das einen Schwerpunkt auf dem Thema der sozialen Gerontologie setzt. Darin stellen sich ja Fragen, wie zum Beispiel Teilhabe gleichberechtigt gestaltet werden kann, wie Menschen möglichst wenig soziale und gesellschaftliche Ungleichheit erfahren können und wie man diese Phänomene zugänglich macht und politisch steuerbar macht. Und jetzt frage ich mal ein bisschen plakativ und auch vereinfacht, wie fair ist es denn, dass wir uns so auf die Älteren verlassen, dass sie unbezahlte Sorgetätigkeiten verrichten und sich ja somit dem Arbeitsmarkt de facto gar nicht so richtig entziehen können, auch wenn es nicht der Erwerbsarbeitsmarkt ist?
Nee, ich glaube, du liegst da genau richtig. Also es ist natürlich eine große Diskussion auch in der logischen Arbeitsmarktforschung, würde ich jetzt mal sagen, weil wir natürlich diese Norm des Active Aging, des produktiven Alterns irgendwie anlegen und jetzt reicht es noch nicht mal bis 67, sondern wir sollen auch noch im Rentenalter weiterarbeiten. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir da irgendwie inzwischen über 1 Million Personen haben, die nach dem Renteneintritt immer noch weiterarbeiten und ich finde das auch durchaus ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, wenn man sich die Gründe anguckt, warum Menschen das tun. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir ältere Beschäftigte, die aktuell noch arbeiten, in regulären Jobs, also in regulärer Beschäftigung gefragt wird, hey, könnt ihr euch vorstellen, im Rentenalter auch zu arbeiten? Und dann haben wir bei denen, die gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen, geguckt, was sind die Gründe dafür? Und wie unterscheiden sich vielleicht auch Personengruppen bei diesen Gründen? Und was wir halt zeigen konnten, dass es eben so ist, dass es diese eine Gruppe gibt, die sagt, ja, ich muss das machen, weil ich mich finanziell sonst nicht über die Runden bringen kann, weil ich meinen Lebenserhalt irgendwie sichern möchte. Es gibt aber auch, und diese Gruppe ist auch wichtig und es ist auch richtig, darauf hinzuweisen, dass das natürlich, das ist halt auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit, ob wir es akzeptieren, dass es diese Gruppe gibt, die eben arbeiten muss im Ruhestand hinaus, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Es gibt aber auch eine relativ große Gruppe von älteren Beschäftigten, die wir da befragt haben. Die haben gesagt, ja, ich würde gern weiterarbeiten, weil es mir auch Spaß und Freude macht. Das sind die Leute, die Prestige sozusagen auch suchen, denen der Status wichtig ist. Aber auch eine dritte Gruppe, die fand ich persönlich auch sehr interessant, die gesagt haben, ja, ich möchte eigentlich weiterarbeiten, weil ich gerne im Kontakt mit jüngeren Leuten sein möchte, weil ich mein Wissen weitergeben möchte. Das ist meine Motivation, weiterzuarbeiten. Und ich glaube, wir müssen auf diese Frage, ist es erzwungen zu arbeiten, ja oder nein, ein bisschen differenzierter gucken, weil ich glaube, die Begründungen dahinter sind deutlich komplexer, als wir denken. Aber es gibt auf jeden Fall ein Risiko für soziale Ungleichheit und soziale Ungleichbehandlung derjenigen Personen, die tatsächlich weiterarbeiten müssen, obwohl sie es vielleicht eigentlich gar nicht wollen. Und es gibt einen Kollegen, der hat mal einen sehr schönen Satz eigentlich gesagt, dass der Ruhestand ja eigentlich die größte Errungenschaft des Sozialstaats ist und dass es ja auch eine Leistung ist, vom Sozialstaat Menschen in den Ruhestand schicken zu können und dass man natürlich auch diese Schutzfunktion, die der Ruhestand ja auch hat, nämlich das oder die Pension oder was immer sozusagen dann auch für einen ansteht, dass natürlich auch wichtig ist. Also wir müssen, die Idee ist ja auch, dass Menschen eben nicht arbeiten müssen, bis sie tot umfallen. Und ich finde, man sollte immer ein bisschen darauf achten, dass diese Grenze halt nicht zerrissen wird, indem wir ständig sozusagen den Anspruch erheben, dass hier produktiv und kompetent und bis ins höhere Alter weitergearbeitet werden. Weil Menschen haben auch das Recht zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte mich jetzt um meine Familie und um meinen Garten kümmern oder um meine Hobbys nachgehen. Und das ist halt wichtig. Wir dürfen, glaube ich, diese Schutzfunktion und diese des Ruhestands, gerade für Personen, die vielleicht aus nicht so ganz guten Lagen kommen, eben auch nicht aufgeben.
Also auf meinem Rentenbescheid steht, dass mein letzter regulärer Arbeitstag der 31.03.2053 ist. Also von heute an gemessen ungefähr 31 Jahre noch. Kennst du deinen letzten Arbeitstag?
Ich habe tatsächlich gerade einen Bescheid auch gekriegt. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen hinter dir. Ich habe, glaube ich, was mit 56 oder so. Und es ist auch so noch nicht so wahnsinnig. Also ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen davon, was da draufsteht, wird zumindest das exzessive Hobby, was ich dann vielleicht ausüben möchte, nicht finanzierbar sein. Also
wir können alle mal raten, wie alt wir sind oder wie lange wir studiert haben.
Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Laura, wenn wir schon bei deinem Renteneintrittsalter sind, du stehst ja noch, ich sag mal, bist in der Postdoc-Phase.
Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ja.
Wenn du jetzt ein paar Jahrzehnte nach vorne schaust, wissend, dass wir demografischen Wandel haben, dass diese Babyboomer-Kohorte irgendwann, ich sag mal, auch noch weiter durchgerutscht ist, was glaubst du, wie wird das Thema Alter und Arbeit zu deinem Renteneintritt verhandelt werden? Inwieweit wird sich das ändern?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich habe, ich glaube, es wird deutlich präsenter sein. Ich wundere mich manchmal nämlich selber, wenn man in den Betrieben unterwegs ist im Rahmen von Projekten oder ich mache auch einiges an Betriebsberatungen ab und zu mal oder Vorträgen für Interessierte, wie wenig tatsächlich dieses Thema jetzt behandelt wird. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, natürlich nicht immer, und es gibt auch Betriebe, die sind da deutlich weiter, dass ich mit die Erste bin, die da hinkommt und das Thema überhaupt mal auf die Agenda setzt. Das heißt, ich bin manchmal ein wenig erschreckt, wie wenig es diskutiert wird. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass wenn wir 20, 30, 40 Jahre weitergehen, dass es dann deutlich besser diskutiert wird. Dass es wird ja dann allein aus demografischen Gründen auch einfach Normalität sein, mehr ältere Beschäftigte in Betrieben zu sehen. Und ich hoffe, dass wir dann die vielen guten Ansätze, die wir ja auch aktuell schon aus Forschung und Praxis sehen, dass die dann auch in der breiten Umsetzung zum Tragen kommen. Weil häufig haben wir natürlich das Problem, dass einzelne Projekte, weil zum Beispiel unsere Kompetenztandems, die sind dann total toll in der Projektphase und werden sie vielleicht auch weitergetragen, aber es sind trotzdem 5 bis 6 Betriebe, die dann schlussendlich davon profitieren und dass wir das halt noch in die Breite, und ich wünsche mir, dass wir das in die Breite getragen haben dann.
Das würde ich mir auch wünschen. Flo, du hast noch eine Frage.
Nö, eine Frage habe ich nicht mehr. Ich wollte mich eigentlich bedanken und sagen, Laura, toll, dass wir dir auch Fragen stellen konnten, die vielleicht nicht mit einem Satz zu beantworten waren. Und super, dass wir hier so eine gute und lebendige Diskussion hatten. Von daher bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Toll, dass du da warst. Und bestell unsere Alma Mater und den Leuten, die gegrüßt werden möchten, bitte einen schönen Gruß von uns.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich hoffe, dass wenn wir dann alle in unseren Renteneintritt einsteigen und dass wir uns nochmal wiedersehen, vielleicht zu einer Retro-Podcast-Folge und dann darüber sprechen, was sich denn eigentlich tatsächlich getan hat. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Das mache ich natürlich. Wir freuen uns auch sehr, mal unsere Absolventinnen und Absolventen mal wieder zu treffen in einem anderen Kontext. Ich gebe es gerne weiter.
Und ich würde mich freuen, wenn wir zu unser aller Renteneintritt nochmal zusammenkommen und dann rückblickend resümieren, was denn eigentlich sich tatsächlich in diesem Feld getan hat in den letzten 30 Jahren.
Und das dann hoffentlich auch nicht nur digital.
Herzlichen Dank.
Wiedersehen. Ja, tschüss. Danke nochmal für die Einladung.
Mehr Informationen zu unserem Podcast und unseren Gästen gibt es in den Shownotes oder unter knowledge.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.